Industry Insights,
ein Podcast von Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Industrie.
Ihre Podcast-Hosts sind Anja Ringel und Julia Dusold. Wir sind Redakteurinnen beim Fachmedium Produktion. Wir berichten im Podcast und für Produktion über alles, was die Industrie bewegt. Von Zukunftstechnologien und Transformation auf allen Ebenen hin zu aktuellen Entwicklungen.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Jessica Bethune. Sie ist Vice President Industrial and Process Automation DACH bei Schneider Electric. Hallo Frau Bethune, willkommen bei Industry Insights.
Hallo und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Mit Frau Bethune wollen wir heute über die folgenden drei Themen sprechen. Zum einen die technische Seite der digitalen Transformation, dann zum anderen über die menschliche Seite der digitalen Transformation und zum Schluss darüber, wie Schneider Electric Nachhaltigkeit auf allen Ebenen umsetzt. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe HörerInnen, und mit Frau Bethune diese Themen genauer zu beleuchten.
Frau Bethune, Sie schreiben auf Ihrer LinkedIn-Seite, die Faszination beginnt, wenn die physische Realität auf digitale Möglichkeiten trifft. Was fasziniert Sie denn dabei besonders?
Also tatsächlich war das genau diese Begrifflichkeit der Grund für mich, zu Schneider Electric zu kommen. In meiner Vergangenheit habe ich mich sehr viel in der digitalen Welt bewegt, also rein in der Softwarewelt. Wichtig war mir aber zu sehen, das, was wir in der digitalen Welt machen, welchen Einfluss hat das auf unsere physische Welt? Welchen Einfluss hat das tatsächlich auf Arbeitende, auf Unternehmen, auf Organisationen und damit auch die Gesellschaft? Dann etwas von einem virtuellen Dashboard in eine Raffinerie zu bringen, für die Sicherheit von Arbeitenden zu sorgen. Das ist, wenn ich sage, da findet die Magie statt, weil wir dann tatsächlich einen direkten Impact haben.
Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, haben wir wie immer etwas vorbereitet und Anja erklärt kurz, worum es geht.
Genau, wir haben uns ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt und Sie müssen sich einfach spontan für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Mhm. Und ich würde sagen, Julia, startet einfach.
Sie haben in Mainz studiert, das Kurfürstliche Schloss oder das Gutenberg-Museum?
Die Fachhochschule.
Reisen nah oder fern?
Beides. Fern.
Unverpackt oder regional?
Regional.
Smart Home, ja oder nein?
Ja.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Freizeit.
Homeoffice oder Büro?
Büro.
E-Mail oder Anruf?
Anruf.
Diskutieren oder schweigen?
Zuhören.
Gute Antwort. 4-Tage-Woche, ja oder nein?
Ja.
Digitaler Zwilling oder künstliche Intelligenz?
Beides.
Das war's auch schon. Sie sind erlöst. Und wir haben schon mal einen kleinen Eindruck bekommen.
Dann steigen wir mal in die wichtigen Themen ein. Frau Bethune, Schneider Electric ist bekannt für seine Innovationskraft in der Automatisierungsbranche. Was würden Sie denn sagen? Welche Technologien sind am wichtigsten für eine digitale Transformation?
Ui, das ist eine breit gefasste Frage. Welche Technologien? Ja, ich glaube, wichtiger ist, bevor ich an die Technologie gehe, ist, was will ich damit eigentlich erreichen? Ja, also, dass ich eine Zielsetzung habe, dass ich verstehe, geht es um Effizienz, geht es darum, den Arbeitsalltag in irgendeiner Form zu automatisieren und zu erleichtern, geht es darum, wirtschaftlicher zu arbeiten. Also grundsätzlich erstmal muss ich wissen, wo ich eigentlich ankommen möchte. Was ist mein Ziel? Und dann kann ich die entsprechenden Technologien auch ansetzen. Wenn wir uns in der Industrie anschauen, geht es darum, einen Prozess effizienter abzubilden, geht es darum, meine Arbeitskräfte effizienter einzusetzen. Dann kann es schon von einer einfachen Maschinenautomatisierung anfangen, dass mir eben mein Prozess, eben meine Arbeitsprozesse entsprechend automatisieren kann und eben für meine Arbeitenden entsprechend auch einfach gestalten kann, bis in tatsächlich die Konnektivität von Daten über Softwareplattformen, über digitale Plattformen und die Sichtbarkeit machen von Daten und dann wieder die Nutzbarkeit von Daten. Also es ist ein sehr, sehr breit gefasstes Thema tatsächlich, was sehr darauf ankommt, was ist der konkrete Anwendungsfall, was ist das konkrete Ziel, das ich erreichen möchte.
Ja. Wir haben noch ein Zitat von Ihnen gefunden und zwar haben Sie letztes Jahr gesagt, für uns geht der Weg in die Zukunft nur durch Öffnung der Systeme mittels Standardisierung der Schnittstellen. Mhm. Erklären Sie doch mal, warum das für die digitale Transformation so wichtig ist.
Naja, wir sind umgeben von massenhaften Datensilos. Ja, also von unseren Produktionsprozessen bis tatsächlich CTO oder CFO Office, überall entstehen Daten. Diese Daten sind nur selten wirklich in Kontext zu bringen, weil alle Systeme, alle Quellen dieser Daten in einzelnen Systemen untergebracht sind, in Silos untergebracht sind. Mhm. Durch Standardisierung und Normierung von Schnittstellen heißt, wir schaffen Stecker und Steckdosen zwischen Hardware und Software. Wir ermöglichen einen Datenaustausch über normierte Schnittflächen hinweg. dann kommen wir tatsächlich in die Öffnung der Systeme. Dann kann ich auch aus dem CFO-Office heraus verstehen, was in meiner Raffinerie, was in meinem Prozess passiert, was in meiner Produktionslinie auch beim Maschinenbau passiert. Das kriegen wir nur tatsächlich hin, wenn wir uns auf diese Schnittflächen, auf die Kommunikationsplattformen einigen, standardisieren und dann entsprechend auch die Daten nutzbar machen.
Das ist ja was, was auf jeden Fall noch passieren muss an vielen Stellen. Was würden Sie sagen, sind aktuell die größten Hürden auf der technischen Seite bei der digitalen Transformation?
Naja, dass wir uns als Hersteller als auch Anwender einig werden, wie sollen diese Schnittstellen aussehen, auf welcher Runtime, auf welchen IEC-Standards wollen wir das Ganze tatsächlich passieren lassen. Wie sicher sind diese Schnittstellen? Also das Thema Cybersecurity ist nicht zu unterschätzen. Ja. Und dann ist es natürlich auch eine Änderung unserer Geschäftsmodelle. Grundsätzlich wir als Hersteller, als auch unsere Mitbewerber, wir haben ja jahrelang dafür gesorgt, dass diese Systeme geschlossen bleiben, weil wir natürlich so viel von unserem eigenen Portfolio beim Kunden unterbringen möchten. Ja, wenn wir jetzt aber dahin gehen, die Systeme zu öffnen und eben entsprechend auch eine Nutzbarkeit über verschiedene Systeme hinweg möglich zu machen, müssen wir kreativer werden, wie wir eben gesamtheitlich unsere Portfolios für den Kunden auch interessant machen.
Was würden Sie denn sagen, wie weit ist die Industrie denn schon, um diese Hürden zu bezwingen, also Thema Öffnung der Systeme?
Ich glaube, Problem erkannt.
Das ist ja schon mal gut.
Gesprächsbereitschaft vorhanden, auch durchaus die Mehrwerte durchaus auch erkannt. Das Thema ist aber dann tatsächlich ins Machen zu kommen. Das eine ist, wir können den laufenden Betrieb einer kritischen Infrastruktur nicht einfach anhalten und mal schnell umprogrammieren und neue Software einspielen oder Updates, Upgrades machen. Wir haben gerade in Deutschland noch sehr veraltete Infrastrukturen, auch in der Industrie. Wir haben hier Systeme, die 30, 40 Jahre alt sind, Maschinen, die 30, 40 Jahre alt sind. Die laufen gar nicht erst auf einer Software, die einem aktuellen Stand heute entspricht. Das heißt, der komplette Modernisierungsprozess muss noch stattfinden, um dann auch die Standardisierung stattfinden lassen zu können, um dann den Datenaustausch stattfinden lassen zu können. Und das kostet alles Geld. Und in Zeiten, wo Produktionseffizienz das Wichtigste quasi ist, weil wir uns entscheiden müssen, für was wir eben Energiekosten tatsächlich dann auch bezahlen und wo wir sie ansetzen, sind das natürlich wichtige Investitionsentscheidungen, die die Kunden und Industrien hier treffen müssen.
Können Sie Beispiele nennen, wo die Schwierigkeiten schon bezwungen wurden und die Hürden genommen und man jetzt schon, was die digitale Transformation angeht, weitergekommen ist?
Nun, es gibt erste Chemieunternehmen, die jetzt zum Beispiel im Rahmen der letzten Namur-Hauptversammlung auch erste wirklich vollautonome Fabriken dargestellt haben, die in Pilotphasen haben. Also da sind wir dann schon ganz weit vorne in der Öffnung der Systeme, Zusammenspiel der Daten, Nutzen von digitalen Technologien bis hin eben zur künstlichen Intelligenz als auch dem digitalen Zwilling, wie Sie es vorhin angesprochen haben, ja, für die Planung, für das Design, für den Bau dann tatsächlich auch, als auch für die Steuerung eben der Infrastrukturen. Ja. Also es gibt einzelne Anwendungsfälle durchaus und gerade die Chemie, gerade im Life Science-Bereich ist da sehr weit vorne dran. Für wahr, wir müssen aber natürlich auch immer schauen, dass wir unseren Regularien entsprechen, dass wir uns an geltende Gesetze halten und dann wird es manchmal etwas schwierig.
Sie haben das Thema IT-Sicherheit jetzt auch schon kurz angesprochen. Spielt ja eine wichtige Rolle bei all dem. Wie weit ist man denn da oder gibt es da besondere Ängste aus der Industrie, weil man ja immer wieder hört, ja, Cyberangriffe sind sehr real?
Sind sie ja auch. Also sie finden ja täglich statt und es gibt ja kein Unternehmen, das da nicht in irgendeiner Form schon Erfahrung gemacht hat mit. Ja. Und wir sehen ja durchaus auch Fälle, wo Dritte versuchen, sich auf bestimmte Infrastrukturen auch einzuschalten. Und gerade in der kritischen Infrastruktur, gerade bei unseren Raffinerien, in der Strom- und Energieversorgung, in unseren Rechenzentren ist das natürlich ein brennendes Thema. Ja, wir müssen dringend dafür sorgen, dass diese Infrastrukturen sicher sind, nicht manipulierbar sind. Und manchmal muss man dann auch auf vielleicht den ein oder anderen Anteil Digitalisierung verzichten, um eine Hochverfügbarkeit auch sicherzustellen. Das ist natürlich so ein bisschen die Balance, die man wahren muss auch.
Das sind ja jetzt so die aktuellen Herausforderungen und gerade die Schnittstellen sind so das aktuell technische wichtige Thema. Und jetzt wollen wir mal noch einen Blick in die Zukunft wagen. Was denken Sie denn, wird das nächste große technische Ding sein, das wichtig ist für die digitale Transformation?
Puh, da kommt jetzt die Glaskugel und vor allem die Glaskugel, glaube ich, was uns ja sehr beschäftigt aktuell und auch noch beschäftigen wird, ist, was passiert mit den Tech-Unternehmen in den USA. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr spannend. wie die aktuelle amerikanische Regierung mit den Herren Musk, Zuckerberg, Bezos tatsächlich in die Diskussion gehen. Wie genau diese Diskussion aussieht, das, glaube ich, werden wir alle noch erfahren. Aber es scheint doch sehr auch auf technologische Disruptionen hinauszulaufen. Ja. Da bin ich sehr gespannt tatsächlich, wie sich die Reise hier weiterentwickelt. Umso wichtiger, dass wir hier im europäischen Raum unser eigenes Standing entwickeln, dass wir uns auf Augenhöhe tatsächlich bewegen. Ich will das gar nicht irgendwie in irgendeiner Form negativ beurteilen oder verteufeln, sondern es ist einfach umso wichtiger, dass wir durchaus sehen, was alles Gutes im Europäischen als auch in Deutschland passiert und wir entsprechend auch diese Technologien, diese Unternehmen, diese Startups auch stärken, um entsprechend dann nicht Gegendruck zu erzeugen, sondern eben entsprechend auch mit im Spiel zu sein.
Da sind wir auf alle Fälle mal gespannt, was da auf die Unternehmen auch noch alles zukommt. Die digitale Transformation betrifft ja aber nicht nur die technologische Seite, sondern auch die Menschen, haben wir ja schon angedeutet. Wie bereitet Schneider Electric denn seine Mitarbeitenden auf diesen Wandel genau vor?
Nun, es fängt mit Kleinigkeiten an, dass man eben im Outlook seinen Copilot mit nutzbar hat, ne, und anfangen kann, damit zu spielen, dass man vielleicht sich Vorschläge macht, wie formuliere ich jetzt diese E-Mail, aber auch den Datenaustausch verschiedenen Systemen, ja, also dass wir eben sicherstellen, dass unser CRM-System up-to-date ist mit unserer Kommunikation etc. Aber es geht natürlich auch darum, die Angst vor allem zu nehmen, den Mitarbeitern und Kollegen die Angst vor der Zukunft zu nehmen, ja, spielerisch auf die Themen vorzubereiten. Wir haben verschiedene Lernprogramme, unter anderem Digital Boost, ja, wo wir eben dafür sorgen, dass jeder Kollege und jede Kollegin sich zu jeder Zeit selbst eingruppieren kann, schauen kann, okay, wie viel weiß ich von dem, was an Technologie um mich herum gerade passiert? Wo sind vielleicht meine Blindspots? Und kann dann entsprechend auch über Lernprogramme sich auch weiterentwickeln. Ja. Aber ganz wichtig ist hier die Anwendbarkeit, ganz klar. Ja. Was bringt mir das als Mitarbeiter, Mitarbeiterin? Wie erleichtert es mir den Alltag? Und ja, vielleicht schaffen wir es auch irgendwann, dass wir eben weniger PowerPoint kreieren, sondern mehr über das PowerPoint dann sprechen, weil wir einen Assistenten hatten, einen virtuellen, der sie erstellt hat.
Gibt es denn bei dem, wie Sie jetzt damit umgehen und wem Sie wie viel Zeit und Möglichkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten geben, Unterschiede zwischen den normalen Mitarbeitenden und den Führungsebenen?
Also es ist natürlich zielgruppengerecht, nennt man das ja immer so schön, ne? Die Lernprogramme, gar keine Frage. Aber sie sind allen zur Verfügung gestellt. Ja, wir gehen jetzt nicht dahin zu sagen, unsere Kollegen, sag ich mal, 55 plus lohnt sich nicht mehr. Ja, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es gerade bei diesen Kollegen und Kolleginnen wichtig ist, diese Reise zu begleiten. Und wir dürfen eben bestimmte Fehler nicht begehen, wie man vielleicht in der Automotive gesehen hat, ne? Dass man seit Jahrzehnten eigentlich weiß, die EV-Themen kommen auf uns zu, ja, aber man hat sie geflissentlich ignoriert und plötzlich steht man vor einer großen Wand und weiß nicht wie drumherum. Und da wollen wir dafür sorgen, dass unsere Kollegen und Kolleginnen quasi im Arbeitsalltag bis hin zum Austausch mit Kunden und Partnern all diese Technologien selbst auch zur Verfügung bekommen und eben mitlernen können.
Haben Sie denn schon gemerkt, dass die Akzeptanz und das Verständnis für die digitalen Technologien dadurch vielleicht mehr wurde oder ist es gerade noch im Prozess?
Ach, ich glaube, das ist teils, teils. Ne? Am Ende bleiben wir doch Mensch, Gott sei Dank. Und was dem einen unglaublich leicht fällt, fällt dem anderen dann eben gar nicht leicht. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es vor allem um Akzeptanz geht. Ich glaube, das ist mehr so um, wie nutze ich das jetzt? Ja? Zu lernen, dass ich bei einem Co-Pilot tatsächlich ein bisschen etwas Kontext erst angeben kann, ja, um welche Situation es sich handelt, was ich eigentlich erreichen will mit meiner Frage und dann erst die Frage stelle, um eine Antwort zu bekommen, die für mich sinnig ist. Beispiel, ich habe da gestern tatsächlich ein bisschen mal selbst mit rumgespielt. Mein Mann und ich haben uns entschieden, für dieses Jahr uns gesünder zu ernähren und quasi einmal all unsere biometrischen Daten erst eingegeben, bevor ich frage, schreib mir einen Ernährungsplan für die nächsten 2 Wochen und es kommt ein wesentlich qualitativ hochwertigeres Ergebnis heraus, als wenn ich jetzt einfach nur gesagt hätte, schreib mir einen Plan.
Ja klar, Hintergrundwissen ist auch bei der KI wichtig.
Absolut.
Wie wichtig ist denn eine offene Unternehmenskultur für den Erfolg der digitalen Transformation und was unternimmt Schneider Electric in dieser Hinsicht?
Auch hier ist tatsächlich 1 + 1 = 3. Ja, also das, was ich zum Beispiel im Vertrieb mit meinen Kollegen weiß, ja, und aber auch diese Informationen mit meinen Kollegen in der Buchhaltung direkt teile, schafft es, Mehrwerte zu generieren, wenn wir unsere Unternehmensstrategie ausarbeiten wollen. Wenn dann Kollegen, die eben die historischen Daten der Buchhaltung zum Beispiel in Kontext bringen können mit dem, was wir gerade auf dem Markt sehen und wie wir mit unseren Kunden agieren, da hilft es wesentlich besser, strategisch und kreativ zu arbeiten, als eben, wenn man diesen Kontext nicht hat. Dazu gehört, wie Sie richtig sagen, die offene Unternehmenskultur, den Austausch über Teams, Organisationen, auch Hierarchien hinweg. Natürlich kann nicht immer alles offen sein, aber im Rahmen dessen, was wir tun können, sollten wir das auch auf jeden Fall nutzen.
Gibt es noch weitere Beispiele, wie Sie die Unternehmenskultur in Richtung einer digitalen Denkweise transformieren oder transformieren wollen?
Ui, also ich glaube, dass wahrscheinlich ist es so im Kern unseres Tuns, dass ich das gar nicht mehr so besonders empfinde. Ein großes Augenmerk ist mit Sicherheit auf die nachwachsenden Generationen. Also wir machen relativ viel im Robotikbereich mit Schulen, mit jungen Menschen, auch durchaus schon im Realschul- oder Gymnasialalter, um eben das Thema nachwachsende Arbeitskräfte eben entsprechend auch mitzubegleiten. Ein bisschen Ausbildungen bei Schneider Electric, die jungen Werkstudenten zum Beispiel, Dualstudenten, die wir haben. Das ist von Anfang an gar nicht die Frage digital oder analog, sondern so digital wie möglich, also technologieorientiert wie möglich. Und das zieht sich quasi durch alle Unternehmensstrukturen durch.
Können Sie denn Tipps geben für Unternehmen, die vielleicht in dem Denken nicht so weit sind wie Sie bei Schneider Electric, wie sie das Ganze angehen können?
Ich glaube, was immer wichtig ist, ist mit seinen eigenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in den Austausch gehen. Einfach mal fragen, was braucht ihr? Was würde euch den Arbeitsalltag erleichtern? Was tut ihr privat mit eurem Handy, was ihr auf der Arbeit nicht könnt? Ja, also, und das ist schon faszinierend teilweise, wie groß der Gap da ist. Und das eben zu schauen, wie kann man das dann anwendbar auf den eigenen Betrieb, auf die eigenen Abläufe machen. Kommunikation bleibt wichtig, hier im Austausch zu bleiben und durchaus auch mal Kollegen aufzufordern, ihre Expertise mit reinzubringen. Also uns hat geholfen, zum Beispiel digitale Tiger-Teams zu gründen, die über alle verschiedenen Abteilungen hinweg, wo Kollegen die Hand gehoben haben und gesagt, hey, ich habe da eine Erfahrung mit, ich habe mich da privat auch weitergebildet oder ich habe mich im Rahmen meiner eigenen Karriereentwicklung auch bestimmten Themen angenommen und sich einen Prozess zum Beispiel im Unternehmen raussuchen, rauspicken und sagen, das würde für uns alle einen Mehrwert generieren, wenn wir da uns darauf konzentrieren würden. Lasst uns hier mal eine Lösung entwickeln und dann das eben feiern. Das auch mit allen Kollegen teilen und zeigen, hey, guck mal, was wir Gutes hier gemacht haben. Und dann gibt es so einen kleinen Gruppen, naja, nicht Zwang, aber so ein Pull, ne? Das war den will ich auch Effekt.
Ein weiterer Punkt, bei dem Kommunikation auch wichtig ist und für den Ihr Unternehmen auch bekannt ist, ist natürlich die Nachhaltigkeit. Sie sind da ja auch schon relativ weit. Können Sie mal so ein bisschen Einblick geben, wie integrieren Sie denn Nachhaltigkeit in Ihre Geschäftsstrategie?
Na ja, gut, ich meine, es ist tatsächlich der Kern unseres Tuns, neben Digitalisierung und Technologieoffenheit. Nachhaltiges Wirtschaften heißt auch, unseren eigenen Fußabdruck auf Klima, auf Gesellschaft so minimal wie möglich zu halten oder so positiv wie möglich zu halten. Das sind die verschiedensten Themen von Reduzierung unseres eigenen CO2-Fußabdrucks, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, mit unseren eigenen Herstellern, Zulieferern, die Reduzierung unseres Anteils an Einwegplastik bis 2025, das ist ja dieses Jahr, wollen wir bei 100% recycelten Plastik in unseren Produkten ankommen. Das heißt im Prinzip durchaus die Macht, die wir als Unternehmen haben, auch dafür zu nutzen, Einfluss auf unser Ökosystem zu nehmen und eben entsprechend über Einsatz von Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, Automatisierung selbst in unseren eigenen Produktionsstandorten dahin zu kommen, dass wir eben schnellstmöglich so CO2-frei arbeiten wie möglich.
Man hört es jetzt schon raus, auch wie Ihnen gerade aufgefallen ist, dass es schon dieses Jahr ist. Schneider Electric hat sich sehr ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Ein Beispiel haben Sie jetzt auch schon genannt mit dem Plastik. Wie setzen Sie diese Nachhaltigkeitsziele insgesamt in der Praxis um in Produkten, Lösungen und Dienstleistungen, wenn Sie jetzt noch weitere Beispiele haben?
Ja, genau. Also Kreislaufwirtschaft zum Beispiel, ne? Also dass wir auch durchaus über recycled, refurbished Ersatzteilgeräte zur Verfügung stellen, dass wir eben schauen, dass wir auch unseren Kunden ermöglichen, vielleicht nicht immer nur das aktuell, naja, das ist falsch ausgedrückt, es bleibt ja trotzdem neu, aber dass man eben schaut, dass man die Wiederverwendung von Hardware, von Maschinenbauteilen, von Steckern, Steckdosen etc. ermöglicht, dass wir die Wirtschaftsketten entsprechend auch so ausarbeiten mit unseren Herstellern, dass wir effizient arbeiten. Auch hier Digitalisierung, großes Thema, Datenaustausch, um dann eben entsprechend auch unsere eigenen Produktionsstandorte so auszusteuern, dass wir effizient arbeiten.
Sie haben es ja jetzt auch schon gesagt, Sie achten nicht nur bei sich auf das Thema Nachhaltigkeit, sondern Sie helfen natürlich auch Ihren Kunden mit Ihren Lösungen und Dienstleistungen, dass die die Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Können Sie da so ein, zwei Beispiele nennen und können Sie eine generelle Aussage treffen, wie weit die Kunden schon sind oder ist das sehr unterschiedlich?
Also tatsächlich können wir aus unseren eigenen Erfahrungen an unseren Produktionsstandorten, unseren eigenen Betrieben berichten. Wir können also echte Ergebnisse zeigen und so über Beratungsdienstleistungen, sei es jetzt in der Energieeffizienz oder zum Thema digitale Transformation, entsprechend unsere Kunden unterstützen, erstmal zu verstehen, wo tut's denn weh? Wo habe ich denn vielleicht einen Energieschwund? Wo habe ich vielleicht eine Prozessineffizienz? Wo kann ich meine Mitarbeiter besser einsetzen, dass wir in diese Beratungsleistung gehen können? Wir können dabei unterstützen, Strom, Energie aus erneuerbaren Quellen eben zu beziehen. Also, dass man uns auch die Frage stellt, wie grün ist denn meine Energie? Wie grün ist denn mein Energieverbrauch auch? Und wie kann ich den noch grüner gestalten tatsächlich? Aber wo kann ich vor allem auch effizient arbeiten und eben Strom bzw. Energie auch sparen bzw. anders einsetzen? Das sind definitiv Bereiche, wo wir uns eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten und entsprechend auch jederzeit unsere Hilfe anbieten. Wo wir stehen in der Industrie oder wo wir grundsätzlich stehen, ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Oft sind wir aber wesentlich besser, als wir es selbst glauben tatsächlich. Und was ich letztes Jahr erkannt habe, gerade im Mittelstand, gibt es sehr viele, sehr innovative, kreative Ideen zur Energiegewinnung, aber auch Energiespeicherung und entsprechend dann die Spitzen in der Energieversorgung auszugleichen. Da sind wir wesentlich besser, als es sich manchmal im öffentlichen Lesen und Hören lässt.
Das ist doch auf jeden Fall mal eine sehr schöne Aussage und Feststellung. Wie messen und berichten Sie denn den Fortschritt in Ihren Nachhaltigkeitsbemühungen, also sowohl intern als auch extern?
Wir messen natürlich nach den Kriterien des SBI. Wir sind jetzt im Ende letzten Jahres nochmal als nachhaltigstes Unternehmen der Welt auch ausgezeichnet worden. Das heißt, wir schauen schon, dass wir unsere KPIs entsprechend öffentlich auch machen und nachvollziehbar für unsere Kunden und unser Ökosystem. Die strategische Positionierung im Unternehmen ist, dass wir eben auch über die Management-Teams und Mitarbeiter all unsere Ziele, unsere Jahresziele etc. eben auch an der Erreichung unserer Klimaziele und unserer Klima-KPIs gebunden sind. Ja. Und damit ist es wirklich innerhalb der DNA unseres Unternehmens hinterlegt.
Es gibt natürlich sehr, sehr viele Gründe, um sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Die Unternehmen argumentieren ja auch oft immer mit Kosten. Warum lohnt sich Nachhaltigkeit denn auch wirtschaftlich?
Also ich glaube, nachhaltiges Wirtschaften und wirtschaftliche Nachhaltigkeit dürfen nicht voneinander getrennt werden. Nachhaltigkeit wird insofern, oder wir sehen es ja jetzt schon, aufgrund unserer verändernden Klimaverhältnisse, sei es Überschwemmungen, sei es Stürme. Wir haben das letztes Jahr selbst erlebt, dass aufgrund eines großen Sturms ein Produktionsstandort auch betroffen war. Einerseits ist es wichtig, dass wir dafür sorgen, dass unser Klima halbwegs weiterhin auch gern mit uns zusammenarbeitet. Ja. Dem Klima ist es grundsätzlich egal, ob wir da sind oder nicht, aber uns ist es eben nicht egal. Wenn wir das nicht im Augenmerk behalten, dann wird das Umgehen mit diesen Situationen sehr, sehr teuer werden für uns. Sehr, sehr teuer für uns als Gesellschaft, aber auch als Organisation und Unternehmen. Von daher ist es eigentlich nur im Eigeninteresse, unseren Abdruck und unseren Impact auf das Klima entsprechend zu reduzieren. Gleichzeitig ist es aber nicht möglich, wenn wir nicht wirtschaftlich wachsen, wenn wir eben kein Geld für Innovationen, für Investitionen zur Verfügung haben. Dementsprechend ist für mich auch ein wertebasierendes Wirtschaften unglaublich wichtig, ja, dass wir eben sehen, langfristig wird das nur Hand in Hand funktionieren.
Heißt das auch, dass Nachhaltigkeit auch krisensicher macht?
Absolut, so krisensicher wie möglich, sagen wir mal so. Ne? Also es, klar. Glaube ich, gibt keine absolute Krisensicherheit, aber Resilienz ist definitiv ein Ergebnis und dass man dann auch mit Krisen entsprechend nicht gelassener, aber besser umgehen kann, definitiv.
Es gibt also viele Gründe, sich mit den Themen zu beschäftigen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und jetzt haben wir ja sehr viele verschiedene Sachen angesprochen. Ich fasse noch mal kurz zusammen, worüber wir in den letzten 30 Minuten gesprochen haben. beim Thema digitale Transformation haben Sie gesagt, der erste Schritt ist eigentlich, sich zu überlegen, was möchte ich damit erreichen? Was sind meine Ziele, die ich mit der digitalen Transformation erreichen möchte? Und darauf aufbauend kann man sich dann überlegen, welche Technologien setze ich ein? Das Thema Daten spielt da natürlich eine große Rolle. Da ist es wichtig, dass die Daten in Kontext gesetzt werden durch eben Standardisierung und die Öffnung der Systeme. Die Industrie hat das Problem erkannt. Jetzt geht's ans Tun und daran den nächsten Schritt zu machen. Aber dafür muss erstmal ein kompletter Modernisierungsprozess stattfinden. Genau. Und das Thema Mensch ist da natürlich auch wichtig. Also die Mitarbeitenden müssen mitgenommen werden, sei es durch Schulungen oder eben, dass sie in ihrem täglichen Doing wie beim Thema Outlook diese Digitalisierung selbst erleben und einsetzen können. Genauso wichtig ist da eine offene Unternehmenskultur und der Austausch über Hierarchien hinweg und dass man auch die jüngere Generation, sage ich jetzt mal, dann mitnimmt und bei diesen Themen da gleich mit einbezieht. Thema Nachhaltigkeit ist natürlich genauso wichtig. Da haben Sie gesagt, Schneider Electric ist ja schon sehr weit und Sie wollen die Macht, die Sie als Unternehmen haben, nutzen, um einen Einfluss aufs Ökosystem zu haben, um mitzuhelfen, dass die Industrie CO2-neutraler wird. Und Sie machen das nicht nur selbst, sondern unterstützen natürlich auch die Kunden mit verschiedenen Dingen, zum Beispiel, dass Sie beim Thema Strom noch besser werden oder die Mitarbeiter weiter unterstützen können. Wem das noch nicht reicht, Nachhaltigkeit ist wirtschaftlich auch sinnvoll und krisensicher.
Danke, Alia, für die Zusammenfassung. Zum Schluss noch eine letzte Frage an Sie, Frau Besson. Was ist für Sie die ideale Kombination aus Mensch und Maschine?
Ui. Die ideale Kombination aus Mensch und Maschine ist tatsächlich, wenn wir an dem Punkt sind, dass das Leben an sich wertvoll wird, wenn wir es hinbekommen, dass es niemanden, also dass wir sogenannte niedrigere Schichten unseren Gesellschaften es ermöglichen, durch Einsatz von Maschinen, von Automatisierung etc. auch vollwertig am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ich glaube, dann haben wir eine gute Balance geschafft zwischen Mensch und Maschine. Und alles andere lassen wir uns mal überraschen, was unsere Kinder und Kindeskinder damit noch als Wirklichkeit hervorbringen werden.
Ja, das stimmt auf alle Fälle. Dann erstmal vielen Dank, dass Sie unser Gast waren bei Industry Insights und uns heute so viele interessante Einblicke in Ihre verschiedenen Themen gegeben haben.
Ich danke Ihnen.
Wer mehr zu den Themen des Podcasts wissen möchte, findet weitere Informationen auf unserer Website produktion.de. Abonnieren Sie den Podcast, um weitere Folgen nicht zu verpassen.
Auch die nächste Folge wird wieder spannend. Wir sprechen mit Kerstin Höfle von Körber Supply Chain unter anderem über künstliche Intelligenz und Lieferketten. Bis dahin, Ihre Anja Ringel
und Julia Dusold.